Ihr geht seit Jahren jede Woche zu diesen Therapiesitzungen. Ihr redet ganz viel, ihr bekommt Hausaufgaben, ihr macht die auch fleißig. Aber irgendwie hilft es einfach nicht.
Es gibt Probleme, die sind vielleicht ein bisschen mehr oben zu sehen und die kann man besser greifen. Und manche Sachen sind tief unten verwurzelt und da benötigt es manchmal die ganze Erde nochmal aufzugraben.
Und ihr fragt euch immer mehr, ist diese Therapie, die ich gerade mache, wirklich das Richtige für mich?
Facts und Feelings.
Gefühle begleiten uns den ganzen Tag. Und manchmal übernehmen sie unseren ganzen Tag auch, wenn sie uns zum Beispiel überfordern. Dann kann man zum Beispiel versuchen, sie in einer Therapie anzugehen. Aber welche Form passt eigentlich zu wem? Wir versuchen, die Ursachen und Zusammenhänge zu verstehen, warum manche Therapieansätze bestimmten Menschen helfen und welche es überhaupt gibt. Mein Name ist Przemek Żuk. Ihr habt ja gerade schon Nikolina gehört. Sie hat, seitdem sie eine Jugendliche ist, mit Angststörungen zu kämpfen, die sie in ihrem Alltag einschränken. Mittlerweile ist sie schon ihr halbes Leben in therapeutischer Behandlung und ein Großteil davon war das in der Verhaltenstherapie. Das ist eine der vier Therapieformen, die in Deutschland die Krankenkassen übernehmen. Wir hören nachher mehr darüber. Nur diese Verhaltenstherapie, die hat Nikolina irgendwie nie so richtig zum Erfolg gebracht. Trotzdem sagt sie nicht, dass diese Therapieform jetzt grundsätzlich schlecht für sie war.
Also ich glaube, dass ich in dieser Verhaltenstherapie auch viele Basics gelernt habe, so über Gefühle und die Psyche, beispielsweise so den Basic, dass ich einfach weinen darf oder sowas. Aber im Großen und Ganzen rückblickend betrachtet ging es halt viel dann auch darum, Strategien zu entwickeln, um halt diese Ängste zu überwinden. Also dann haben wir beispielsweise einen konkreten Plan gemacht. Ich hatte irgendwie damals doll Angst, alleine rauszugehen. Vor allem dann wurde Winter und dann irgendwie, wenn es dunkel wurde, dachte ich, dann kommen all die bösen Menschen raus. Und dann ging es so darum, einmal zum Hausflur runterzugehen und dann den Müll runterzubringen und dann irgendwie diese eine Straße, die so gruselig wirkte und dann mit dem Bus und so weiter. Und ich habe mich damals darauf eingelassen, aber diese Ängste, die haben sich ja immer wieder in was anderem maskiert sozusagen. Und ich weiß nicht, mit dieser Strategie bin ich nicht so richtig zum Ziel gekommen.
Du hast das ja nach 7 Jahren aufgehört, also mit der Verhaltenstherapie. Mhm. Wie ging es dir da? Ich meine, du hast ja schon gerade erzählt, du hast ein paar Basics mitgenommen, es gab ein paar Übungen. Also wie ging es dir zu diesem Zeitpunkt?
Zu diesem Zeitpunkt, als ich die Therapie aufgehört habe, habe ich sie auch nur aufgehört, weil ich Antidepressiva genommen habe, also angstlösende Mittel. Mhm. Und ich würde sagen, so mein Umfeld würde sagen, wow, du bist so eine reflektierte Person. Und ich hätte zu diesem Zeitpunkt gesagt, boah, ich habe schon über alles Mögliche gesprochen und ich habe alles aufgearbeitet und alles mal durchgesprochen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann so ein bisschen gedacht, vielleicht bin ich einfach so. Vielleicht ist mein Gehirn einfach so, warum auch immer. Und ich fahre ganz gut mit diesen Medikamenten.
Aber diese Ängste, die hattest du zu dem Zeitpunkt immer noch?
Ja, also durch die Medikamente hatte ich dann keine Angststörung mehr, die mich jetzt so doll so eingeschränkt hatte. So, ich hatte die Medikamente dann immer mal wieder versucht abzusetzen. Es war mir schon auch klar, dass ich sie nicht auf Dauer nehmen kann. Aber in dem Moment war der Leidensdruck dann nicht mehr so da. Und dann kamen auch eher so andere Konflikte, so mit meiner Beziehung. Und dann hatte ich mich von dem Vater von meinem Sohn getrennt. Und so, das war dann nochmal ein Abschnitt. Und da habe ich dann auch nochmal eine Verhaltenstherapie angefangen mit einer anderen Therapeutin und tatsächlich auch zu diesem Zeitpunkt die Medikamente abgesetzt. Und ich war auch eine relativ lange Zeit, so ich würde so sagen 2,5, 3 Jahre, sehr stabil. Und da habe ich dann auch wieder mit einer Verhaltenstherapeutin gearbeitet und dort irgendwann die Therapie abgebrochen, weil ich mich im Kreis gedreht habe. Und da habe ich dann das Gefühl gehabt, dass die Ängste auch wieder nochmal stärker gekommen sind.
Und was da hat dich bewegt, dir irgendwie zu denken, okay, es liegt daran, dass es Verhaltenstherapie ist, dass es mir vielleicht nicht langfristig hilft?
Ich habe ja dann zu dem Zeitpunkt, war ich so, keine Ahnung, 26, also schon so die Hälfte meines Lebens, könnte man fast sagen, habe ich da schon mit sehr viel Therapie und diesen Themen verbracht. Und ich war an dem Punkt, ehrlicherweise, so, dass ich dachte, nichts hilft. Also ich hatte so dolle Panikattacken und so eine dolle Angststörung. Und ich dachte, was zum Teufel soll ich jetzt noch machen? Ich habe dann versucht, andere Strategien, sowas wie eine Hypnose. Dann habe ich mit so Meditation, dann wollte ich spirituell, bla. Und ich hatte eine Freundin, die ist Psychologin und macht eine Therapeutenausbildung. Und sie hat mich mehr oder weniger dazu überredet. Und es war auch, sage ich ehrlich, nicht so ganz mit meinem Willen, dass ich nochmal eine Psychoanalyse starte. Ich hatte in der Zwischenzeit auch mal ein paar Psychoanalyse-Sitzungen. Das hat mir aber gar nicht gefallen. Und deswegen habe ich auch so ein bisschen gedacht, Psychoanalyse, Nee, also die Psychoanalytikerin damals hat so angefangen, dass ich erzählen sollte, wie sich meine Eltern das erste Mal begegnet sind, weil da hat ja mein Leben im Prinzip angefangen. So, und ich fand das irgendwie absurd. Ich dachte so, das hilft mir jetzt gerade nicht.
Aber jetzt hilft's dir ja. Also was ist anders an diesen Psychoanalyse-Sitzungen als an deiner Verhaltenstherapie, wo du sagst, das ist der Zugang, den ich gebraucht habe?
Genau, also meine Position ist ja, dass diese 2 Jahre Psychoanalyse das Wertvollste waren, was ich bis jetzt gemacht habe, und diese ganzen anderen Jahre Verhaltenstherapie sowas von in die Tasche stecken. Das hatte ich ja bis jetzt noch nicht so ganz klar gesagt. Also ich bin ja total der Fan für die Psychoanalyse bei mir. So, und der Grund, ich kann es nicht ganz genau beschreiben. Also ein Punkt, den ich sehr sinnvoll finde, ist, dass die Psychoanalyse viel häufiger stattfindet. Und dadurch ist man auch in der Lage, irgendwie tiefer in die Themen reinzugehen und auch die Themen öfter zu wiederholen. Also ein Learning, was ich auf jeden Fall habe, ist, es benötigt viele Gespräche, auch über das gleiche Thema. Und ich lag so oft da und dachte, oh Gott, der ist so gelangweilt, dass ich jetzt schon wieder mit diesem Thema komme. Aber genau das hat im Prinzip dazu geführt, dass diese Sachen dann wirklich aufgelöst wurden. Also jetzt so ein Beispiel: Ich bin ohne Vater aufgewachsen und hatte eine Beziehung mit jemandem, der sehr viel älter war. Und natürlich heißt es so, Vaterkomplex, ja, hätte ich auch gesagt, ja, okay, ich bin halt ohne Vater aufgewachsen. Er hat mir so die Nähe und Sicherheit gegeben und so. Aber dass ich das wirklich aufgelöst habe und mich wirklich von der Person wirklich emotional so weit lösen konnte und verstehen konnte, das hat so lange gedauert und so viele Stunden. Und das hat natürlich die Sache beschleunigt, dass es 3-mal die Woche stattgefunden hat.
Und woran merkst du, dass es dir hilft? Also wie geht's dir jetzt? Warum sagst du, diese 2 Jahre waren die beste Investition in deine mentale Gesundheit?
Also ich habe noch relativ lange Zeit dann nochmal die Medikamente nehmen müssen, weil die Ängste so stark waren. Und jetzt nehme ich sie seit, ich kann es nicht sagen, mehr als einem halben Jahr nicht mehr und merke, dass ich ganz anders mit meinen Ängsten und meinen Gefühlen umgehe. Also ich habe keine Angststörung mehr in dem Sinne, dass das jetzt eine übertriebene Angst ist. Und selbst wenn ich manchmal Phasen habe, wo ich so doll Angst habe, dann merke ich, dass ich völlig anders mit diesen Gefühlen umgehen kann, weil ich verstehe, was der Auslöser da ist. Also es haben sich so viele Sachen in meinem Leben verändert, ob es jetzt irgendwie meine Beziehung ist oder wie ich mein Leben führe oder sowas. Und das liegt nur an diesen Psychoanalyse-Sitzungen und dass mir so viele Sachen dort bewusst geworden sind, die mir so unbewusst waren.
Hättest du dir schon mit 14 gewünscht, du hättest direkt mit der Psychoanalyse angefangen, oder glaubst du, da warst du gar nicht weit genug, um sowas zu machen?
Ich denke, dass die Verhaltenstherapie damals richtig war, weil sie mir viel in so grundlegenden täglichen Problemen geholfen hat. Also da ging es dann darum, den Konflikt aktuell mit meiner Mutter oder der Konflikt in der Schule oder irgendwie umzugehen mit irgendeiner Note oder sowas. Und ich glaube, dass ich damals, als ich als Jugendliche dorthin gekommen bin, unfassbar destabilisiert war und das vielleicht nicht ausgehalten hätte, auch so tief zu gehen. Weil ich muss sagen, also diese Psychoanalyse, ich hatte so viele Tage und Wochen, in denen ich so runtergezogen war, weil all diese Gefühle so intensiv und so präsent waren. Und ich habe mir ja ganz bewusst die Zeit dafür genommen. Jetzt habe ich natürlich ja auch schon einen langen Kampf sozusagen hinter mir und wirklich einen starken Leidensdruck gehabt, dass es das wert war für mich. Und damals habe ich, glaube ich, eher so lebensnahe Hilfe gebraucht.
So, ich glaube, wir müssen jetzt erstmal kurz ein bisschen aufräumen. Wir haben ja mit Nicolina schon einige Fachbegriffe einfach so durch die Gegend geworfen. Verhaltenstherapie, Psychoanalyse, Tiefenpsychologie, das sind alles 3 unterschiedliche Ansätze.
Die Verhaltenstherapie ist wesentlich direktiver. Ja, da wird geübt zum Teil, da werden, was man so Exposition nennt, also man geht in ängstigende Situationen, manchmal sogar in Begleitung der Therapeuten, aber manchmal auch für sich alleine und trainiert Dinge sich ab. Es gibt Arbeitsblätter, mit die man bearbeiten muss. Das ist natürlich nicht bei allen Verhaltenstherapien so, aber dieses Element des Direktiven, ja, dass man einfach vorschlägt, was kann ein Patient machen, um seine Situation oder ihre Situation zu verbessern, das ist wesentlich deutlicher in der Verhaltenstherapie. Während in der Tiefenpsychologie und in der Psychoanalyse es mehr darum geht, dass man, so, ich nenne das immer so, einen Raum versucht zu schaffen, in dem ja, man besser miteinander versteht, was eigentlich los ist, was emotional ist, was es für eine lebensgeschichtliche Grundierung hat, die Probleme, mit denen man sich rumschlägt. Also das heißt nicht, dass man dauernd in der Kindheit rumwühlt, aber es heißt schon, dass man einen Bezug versucht herzustellen zu früheren Erfahrungen.
Das ist Henning Schauenburg. Er leitet das Heidelberger Institut für Psychotherapie. Und ich muss sagen, die Tiefenpsychologie und Psychoanalyse, die wirken auf mich erstmal recht ähnlich. Es gibt aber tatsächlich Unterschiede. In der Tiefenpsychologie ist der Therapeut oder die Therapeutin viel aktiver, fragt mehr. Bei der Psychoanalyse sind die TherapeutInnen noch deutlich zurückhaltender und außerdem gibt es da meistens mehr Sitzungen. Und dann gibt es noch die vierte Form, die in Deutschland zugelassen ist, die systemische Therapie. Da geht es um den sozialen Kontext der psychischen Störung. Es kann also sogar sein, dass Bezugspersonen mit in die Sitzung kommen. Es wird da vielmehr so mit diesem sozialen System gearbeitet. Aber es gibt nicht nur Therapieformen, bei denen man als einzige Person therapiert wird. Henning Schauenburg stellt aber fest, dass die Gruppentherapie vergleichsweise selten wahrgenommen wird.
Weil die Studienlage ziemlich eindeutig sagt, dass Gruppentherapie und Einzeltherapie gleich wirksam ist. Ja? Also es gibt da überhaupt keinen Grund, dass das eine irgendwie schlechter ist als das andere. Trotzdem gibt es natürlich diese Scheu, die Menschen haben vor Gruppen. Und unser Job ist manchmal, sie dazu zu bringen, diese Scheu zu überwinden. Denn wenn sie erstmal in einer Gruppe drin sind und da so eine Offenheit herrscht, dann ist natürlich der Vorteil einer Gruppe, dass man Rückmeldungen kriegt von anderen, dass die Therapeuten auch beobachten können, wie jemand in der Interaktion mit anderen ist. Denn sonst hört man ja immer nur, was die Patienten einem erzählen, aber man ist nicht selber dabei, ja? Sozusagen, wenn die mit irgendeinem Streit haben oder einen Konflikt mit jemandem haben. Und das ist in der Gruppe anders. Und da ist eben dieser große Wirkfaktor, wie das die Therapieforscher nennen, ist der Gruppenzusammenhalt.
Es gibt also wirklich einige Therapien, die zur Auswahl stehen. Also in einer idealen Welt. In Real Life ist die Lage natürlich schwieriger. Es kann ganz schön fordernd werden, überhaupt einen Therapieplatz zu bekommen. Darüber haben wir deshalb sogar mal eine ganze Folge gemacht. Dazu später mehr. Gleichzeitig haben wir die Antwort auf die Frage, welche Therapieform denn jetzt zu mir passt, immer noch nicht. Und die ist eben natürlich auch wichtig. Ehrlich gesagt, dafür müssen wir noch einen Schritt zurückgehen, nämlich zu den Erwartungen, die wir an so eine Therapie haben. Denn manche Menschen, die erwarten von der Therapie eine schnelle Lösung. So ein bisschen wie bei der Medizin. Man hat irgendwie einen Termin, man bekommt dann ein Medikament, vielleicht eine OP und Abfahrt. Sowas bekommt man bei der Psychotherapie natürlich nicht. Deshalb habe ich Sami Egli gefragt. Er forscht zur Psychologie am Max-Planck-Institut für Psychiatrie und arbeitet gleichzeitig selbst als Therapeut. Und von ihm wollte ich wissen, was sind denn eigentlich realistische Erwartungen an eine Therapie?
Dass hoffentlich mein Leidensdruck abnimmt oder verschwindet. Also dass es besser wird mit meinen Schwierigkeiten, Belastungen, Problemen, mit denen ich in die Therapie reingehe. Aber, das muss man auch sagen, zu den realistischen Erwartungen gehört auch, dass ich viel dafür tun muss selber.
Wenn ich jetzt zum ersten Mal sowas mache, also Therapie, Therapieplatz suche, und ich weiß, es gibt irgendwie verschiedene Ansätze, die sind auch von den Krankenkassen anerkannt. Wie finde ich denn heraus, welcher davon für mich am besten geeignet ist?
Das ist gar nicht so einfach, das im Vornherein zu wissen, weil viele ja auch gar nicht so viel inhaltlich über diese vier von den Kassen anerkannten Psychotherapie-Richtungen wissen. Ich muss mich also ein bisschen fragen, auf der einen Seite von diesen Ansätzen, von den Inhalten, was denke ich, was liegt mir am besten, was bin ich am ehesten für ein Typ? Und auf der anderen Seite vielleicht auch schon, wo denke ich denn, wo vermute ich erste Ursachen für meine Belastungen, für mein Störungsbild und dementsprechend kann man dann einen ersten Anlauf nehmen für die hoffentlich dann passende Psychotherapie. Vielleicht jetzt auch etwas unabhängig von der Methode bin ich schon jemand, der es ganz wichtig findet, dass Psychotherapie immer zielorientiert ist. Also dass man immer gut miteinander bespricht, was für Ziele möchte ich erreichen? Ist das realistisch oder nicht? Und welcher Zeitraum ist dafür in diesem Modell, das der Therapeut, Therapeutin anbietet, realistisch? Weil die Psychotherapie immer, auch wenn es analytische Psychotherapie ist, die etwas länger geht, aber Psychotherapie ist immer ein begrenzter Zeitraum.
Woran merke ich denn, dass mir die Therapie, für die ich mich jetzt entschieden habe, hilft?
Daran, dass mein Leidensdruck abnimmt, dass meine Schwierigkeiten besser werden, dass meine Probleme abnehmen. Also ich merke, dass meine Lebensqualität idealerweise zunimmt und mein Leidensdruck abnimmt. Daran merke ich, dass die Psychotherapie wirkt.
Und wenn ich im Laufe der Therapie merke, der Ansatz passt irgendwie nicht, was soll ich dann machen?
Das finde ich gar nicht so einfach zu sagen, wenn ich merke, dass der Ansatz nicht passt. Also ich glaube natürlich, was ich feststellen kann, ist, dass ich eben in der Therapie nicht so vorankomme, wie ich mir das erhofft habe. Mhm. Dass meine schmerzhaften Wahrnehmungen, meine Belastungen eben nicht so abnehmen oder weggehen, wie ich mir das gewünscht habe. Und dann ist es erstmal wichtig darüber, wenn das meiner Therapeuten noch nicht aufgefallen sein sollte, dass ich spätestens an dem Punkt diese Beobachtung, diese Wahrnehmung in die Therapie reinbringe und dass man dann gemeinsam versucht zu ergründen, woran liegt es, dass wir nicht vorankommen. Und dann kann das erstmal damit zu tun haben, dass man gemeinsam ein falsches Erklärungsmodell hat. Das kann sein, dass man an den falschen Zielen arbeitet. Das kann sein, dass man mit den falschen Techniken in der Psychotherapie arbeitet. Das können alles Gründe sein, warum man nicht vorankommt. Es kann auch sein, dass im Moment das Verhältnis von Leidensdruck und Veränderungsmotivation noch nicht so sind, dass ich wirklich in der Lage bin, als Patient, als Patientin, diesen Aufwand zu leisten, die Veränderungsarbeit zu leisten. Auch damit kann es zu tun haben. Aber es kann natürlich aus einem von vielen möglichen Faktoren auch damit zu tun haben, dass es der falsche Ansatz ist. Nur, das ist gar nicht so einfach herauszufinden. Ich finde aber diesen Punkt super wichtig, auch mit meinen Patienten, im Wissen, dass erstens natürlich eben meine Möglichkeiten als Psychotherapeut begrenzt sind, im Rahmen der Ansätze, die ich arbeite, die Möglichkeiten meiner Person, wie ich wirke und in der Therapiebeziehung, wie ich sie gestalte zu meinen Patienten, sind begrenzt. Und es ist schon, glaube ich, sehr wichtig, wenn man andere Möglichkeiten ausgeräumt hat, warum es nicht funktionieren kann, warum die Patienten nicht weiterkommt, dass man dann auch besprechen kann, dass vielleicht ein Wechsel im Therapieansatz einfach sinnvoll sein kann. Und man muss ehrlicherweise sagen, auch Psychotherapie hat eine sehr gute Evidenz, sie wirkt sehr gut, aber wir haben leider auch immer noch sehr viele Menschen, bei denen Psychotherapie einfach nicht wirkt. Das heißt nicht, dass diesen Menschen nicht geholfen werden kann. Manchmal ist aber Psychotherapie einfach nicht der Ansatz, der das leisten kann, leider.
Ist es denn überhaupt noch so, dass diese verschiedenen Ansätze so verschieden bleiben oder vermischt sich mittlerweile auch sehr vieles?
Das würde ich auf jeden Fall sagen. Also wir beobachten sowohl im klinischen Arbeiten wie auch in der Wissenschaft eine sehr starke, also Vermischung ist ein Wort, dort. Ich würde jetzt eher Integration verwenden als Begriff oder ein Begriff, der immer stärker Eingang findet, modulare Verwendung von psychotherapeutischen Techniken. Das beobachtet man immer stärker. Es gibt viele Verfahren der sogenannten dritten Welle der Psychotherapie, wie zum Beispiel die dialektisch-behaviorale Therapie, das DBT, die Acceptance and Commitment Therapy, das ACT oder auch das CBESP, das Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy. Also da gibt es viele Ansätze, die ohnehin schon Ideen, Techniken, Strategien und Modelle, zum Beispiel aus der Psychoanalyse und aus der Verhaltenstherapie miteinander verbinden. Und das sieht man schon in diesen Entwicklungen und so arbeiten auch die meisten Kolleginnen. Und man muss auch sagen, die Praxis ist weitgehend auch schon so, die Wissenschaft hinkt einfach noch ein bisschen hinterher, im Liefern der Wirksamkeit, der Beweise, dass dieser Einsatz genauso wissenschaftlich auch gerechtfertigt ist. Das können wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht so gut zeigen.
Was ist denn, wenn ich während der Therapie merke, es liegt gar nicht am Ansatz, sondern es liegt eher an der Person des Therapeuten oder der Therapeutin. Kann sowas überhaupt sein? Also, dass es sehr personenabhängig ist, ob eine Therapie funktioniert?
Auf jeden Fall. Der Therapeut oder die Therapeutin hat mit ihrer Persönlichkeit einen sehr großen Einfluss darauf, ob die Techniken wirken, so wie sie das tun. Das wissen wir auch mittlerweile aus der Forschung, dass die Techniken, so wie sie eingesetzt werden, eigentlich ein relativ kleiner Teil sind in der Psychotherapie, der wirkt. Und dann gibt es zum Beispiel eben auch die therapeutische Beziehung, die ein großer Teil der Wirksamkeit ist und darin einfließend natürlich auch die Persönlichkeit des Therapeuten, der Therapeutin. Das heißt nicht, dass diese Faktoren wie die Beziehung, auch Persönlichkeit, also dass die einfach so gegeben sind. Das heißt schon auch, dass die Aspekte gezielt von Therapeutinnen beeinflusst werden können. Und wenn ich sowas bemerke als Patient, Patientin, dann ist es ganz wichtig, dass ich genau darüber spreche mit meiner Therapeutin, Therapeut.
Ich fand's schön, in dieser Folge zu erfahren, dass Nicolina einen Therapieansatz gefunden hat, der zu ihr passt. Und das, obwohl sie ja glaubte, ihr Problem könnte sogar unlösbar sein. Es gibt eben verschiedene Ansätze und es ist von vornherein gar nicht so leicht zu wissen, welcher zu einem selbst passt. Und in der Praxis wenden manche TherapeutInnen sowieso mehrere Techniken an. Oft muss man einfach ausprobieren, ja, und im Zweifel dann doch wechseln, aber vor allem mit der Therapeutin oder dem Therapeuten reden, auch wenn es echt nicht einfach sein kann. Ich habe es übrigens schon mal angedeutet, überhaupt einen Therapieplatz zu finden. Das ist schon auch eine Riesenaufgabe. Deshalb haben wir dem eine ganze Folge gewidmet. Die kam am 24. Januar raus. Ihr findet sie also noch in unseren Feeds und wir haben sie euch auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Das Team für diese Folge: Anne Göbel, Lara Lorenz, Sarah Brendel, Philipp Adelmann und ich, Schemmingjuk. Tschüss, danke fürs Zuhören.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.